Ja, guten Morgen auch von mir. Es gibt eine Sache in meinem Leben, vor der ich mich fürchte. Und ich fürchte mich nicht davor unbedingt, dass ein Familienmitglied in meiner Familie stirbt. Ich fürchte mich nicht davor, dass ich schlimm krank werde. Ich fürchte auch nicht Armut. Weil in all diesen Sachen kann ich irgendwie Gott vertrauen, dass er mich durchträgt, dass er mich stärken wird. Aber es gibt eine Sache, die ich fürchte, und das ist, dass ich eines Tages vor meinem geliebten König Jesus stehen werde und dann zu merken, dass ich mein Leben vergeudet habe. Dass ich mein Leben nicht für ihn und sein Reich gelebt habe, sondern für mich selbst. Mir ein einfaches Leben gemacht habe. Ich liebe Jesus und mein Gebet ist, dass mein Leben so ein Liebeslied an ihn ist. Und wenn ich vor seinem Thron irgendwann mal stehe, dann will ich hören, gut gemacht, mein treuer Knecht. Die Motivation, seinen Willen zu tun, ist dabei nicht Angst vor Strafe oder irgendein religiöser Zwang. Ich will Jesu Willen tun, weil ich ihn kenne, weil ich ihm vertraue, weil ich weiß, dass das das Beste ist. Das Problem ist, in dieser Welt gibt es so viel Ablenkung. Es gibt so viele Dinge, die ich immer wieder mache, wo ich mich bei ertappe, die mich von den wichtigen Sachen abhalten. Immer wieder werde ich abgelenkt und verschwende meine Zeit mit anderen Sachen. Und deshalb, um nicht immer wieder abgelenkt zu werden, versuche ich immer wieder meine Prioritäten richtig zu setzen, mich zu fokussieren. Und ich stelle mir immer wieder diese Fragen in meinem Leben. Worum geht es hier eigentlich? Was, Gott, ist dein Plan für diese Welt? Was ist dein Plan für mich? Was ist dein Wille für deine Nachfolger, für uns alle hier? Was ist eigentlich unser Job? Weil ich mag es nicht, mich in Details zu verlieren. Ich versuche immer, das große Ziel vor Augen zu halten und alles, was ich tue, in diesem Licht zu bewerten. Und eine hilfreiche Frage, die ich mir immer so stelle für mich ist, hat das, was ich gerade tue, Auswirkungen in die Ewigkeit? Ich versuche, ewigkeitsorientiert zu leben. So wie es in Johannes 15 heißt, ich will Frucht tragen, die ewig bleibt. Und um dies zu tun, komme ich immer wieder zurück zu Gott und frage ihn, was sein Plan für mich ist, für was gerade dran ist. Und das mache ich manchmal jede Woche, manchmal jeden Monat, manchmal auch nur alle paar Monate. Und genau das ist das Thema von heute, diese Fragen, eine Antwort auf diese Fragen oder eine Antwort, die ich bei Gott gefunden habe. Denn wir alle, nicht nur ich, wir alle brauchen Antworten auf diese Fragen. Worum geht es hier? Was ist der Sinn unseres Lebens? Gott, was hast du mit uns vor? Und ich glaube, der Predigttext von heute in Lukas 4, der wird uns da helfen, Antworten schon mal ein bisschen drauf zu finden. Kurz ein bisschen zum Kontext von dieser Stelle. Jesus ist gerade frisch aus der Wüste zurückgekommen, wo er 40 Tage lang war und vom Feind versucht wurde. Und die Geschichte oder den Text, den wir lesen, der ist ganz am Anfang seines Dienstes. Das heißt, er fängt gerade erst an, in Galiläa zu predigen. Nach 40 Jahren Zimmermann sein, beginnt er seine Predigerkarriere und die Szene spielt in seiner Heimatstadt Nazareth. Er geht dort wie gewohnt in die Synagoge und wird gebeten, aus der Schrift vorzulesen und den Text auszulegen. Und die Leute sind gespannt. Sie haben von Jesus gehört. Sie wollen wissen, worum geht's bei dir? Was ist deine Botschaft? Wofür stehst du? Und ich denke, Jesus beantwortet diese Fragen. Er gibt einen Einblick, warum er in diese Welt gekommen ist und was sein Plan für diese Welt ist. Deshalb lasst den Text uns zusammen lesen. Ich lese Lukas 4, die Verse 14 bis 22 aus der Neue Leben Übersetzung. Nach der Zeit in der Wüste kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja Und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an. Und er sagte: Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Alle Anwesenden äußerten sich anerkennend über ihn und wunderten sich zugleich über seine Worte. Nach 30 Jahren als Zimmermann beginnt Jesus seinen öffentlichen Dienst. Er ist sofort beliebt, wie wir lesen, er wurde verehrt. Er wurde schnell bekannt und es wurde viel von ihm geredet. Und das ist die erste Rede von ihm, zumindest nach dem Evangelium von Lukas, die überliefert wurde. Und Jesus redet nicht um den heißen Brei. Nein, er macht von vornherein seine Agenda klar. Er bringt es auf den Punkt, weshalb er gekommen ist auf diese Welt. Und er nimmt die Worte aus Jesaja 61, die wir heute schon in der Schriftlesung gehört haben. Ich will nochmal das lesen, was er da aus Jesaja 61 zitiert hat. Da heißt es: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Das ist so ein Einblick in Jesu Herz, in Gottes Herz, in seinen vollkommenen Plan, in seinen Plan für diese Welt, der unveränderlich ist. Sein Herzensanliegen ist es, den Armen die gute Botschaft zu verkündigen, Gefangene freizusetzen, Blinde wieder sehend zu machen, die Unterdrückten zu befreien. Seine Botschaft ist: Die Zeit der Gnade ist gekommen. Das sind wahrlich gute Nachrichten. Das ist eine wunderschöne Botschaft, die wir zu verkünden haben. Aber um sie in der Fülle verstehen zu können, müssen wir noch mal einen kurzen Schritt zurücktreten und uns die Geschichte insgesamt angucken, um wirklich verstehen zu können, was so der große Plan Gottes ist. Am Anfang, wir kennen alle die Geschichte, hat Gott eine perfekte Welt ohne Leid geschaffen. Er hat diese Welt als König regiert. Es war sein Königreich sozusagen. In sein Königreich hat er uns Menschen reingestellt. Alles war perfekt. Aber statt diesem perfekten König zu danken, haben wir ihn abgelehnt und rebelliert. Wir haben ihn und sein Reich, sein Königreich abgelehnt. Da Gott ein gerechter König ist, konnte er dieses rebellische Verhalten nicht einfach übersehen. Er musste uns aus seinem perfekten Reich rausschmeißen. Als Konsequenz unseres Handelns sind Leid, Krankheit und Tod in die Welt gekommen. Kaputte Beziehungen, Krankheit, Schmerzen, Leid, das war nie Gottes Plan für uns. Sein Plan für uns war sein gutes Königreich, aber wir haben seinen Plan abgelehnt. Jetzt leiden wir an den Konsequenzen unserer Entscheidung. Aber Gott ist gut, sein Herz ist voller Liebe zu uns. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir: Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Gott ist ein Rettergott, er will uns retten. Er lässt uns nicht allein in dieser kaputten Welt, die wir erschaffen haben, sondern er hat sich einen Rettungsplan überlegt. Sein Rettungsplan ist die Wiederherstellung seiner Königsherrschaft. Der Rettungsplan Gottes ist die Wiederherstellung seiner Königsherrschaft. Er will sein Königreich wiederherstellen. Er will die Dunkelheit, die wir verursacht haben, mit seinem Licht besiegen. Und genau das war die Botschaft Jesu. In Markus 1, Vers 15 wird die Botschaft, die gesamte Botschaft von Jesus zusammengefasst, die er verkündigt hat, und die wird so zusammengefasst: Erfüllt ist die Zeit und nahe herbeigekommen ist die Königsherrschaft Gottes. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Die Königsherrschaft Gottes, das war die gute Nachricht, die Jesus verkündet hat. Und das Gleiche sehen wir auch in Matthäus 10, Vers 7. Da schickt Jesus seine Jünger zu zweit raus und auch da trägt er ihnen auf, zu verkünden, dass die Königsherrschaft Gottes nahe herbeigekommen ist. Die Königsherrschaft Gottes ist zentral. Deshalb beten wir auch im Vaterunser zum Beispiel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir beten das Königreich Gottes hier auf diese Welt. Aber das Königreich Gottes, ein Begriff, den wir alle kennen, aber viele sich vielleicht fragen, was ist das überhaupt? Frage ich, was ist denn ein Königreich? Ein Königreich ist ein Gebiet, wo ein König regiert. Und da, wo Gott regiert, da ist sein Königreich. In der zukünftigen Welt wird Gott über alles regieren und sein Königreich wird vollkommen wiederhergestellt sein. Es wird kein Leid geben, keine kaputten Herzen mehr, keinen Schmerz, keine Krankheiten. Alles wird perfekt sein. Er wird seinen Rettungsplan durchziehen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt erleben wir Gottes Königreich immer nur punktuell in dieser Welt. Da, wo Menschen sich König Jesus unterordnen und ihn König sein lassen, da beginnt sein Reich. Ich möchte es mal versuchen, in ein Bild zu packen, weil es ja immer noch ein bisschen abstrakt ist. Ich persönlich bin Fan von der König-Artus-Legende. Kennt vielleicht der ein oder andere. Laut der Sage regierte König Artus über ein großes Königreich. Aber in diesem Reich war nicht überall Frieden. Im Gegenteil, überall im Land gab es Rebellion, Leid, Feinde, die eingedrungen sind und Ungerechtigkeit. Viele der Untertanen von König Artus litten unter diesen Eindringlingen. Und wie ist König Artus damit umgegangen? Er hat seine Ritter, die Ritter der Tafelrunde, in sein Reich geschickt, um seinen Willen durchzusetzen, um den Unterdrückten zu helfen, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen und seine Feinde zu besiegen und die Gesetze des Königs durchzusetzen. Und genau dasselbe gilt für uns. Gott ist König, Gott regiert, aber in der Welt hier regiert trotzdem auch noch Leid und Ungerechtigkeit. Deshalb ist Gott selbst in Jesus in die kaputte Welt hineingekommen, um uns zu zeigen, was sein Plan ist. Jesus ist unser Vorbild. Jesus nachzufolgen bedeutet, Jesus zu imitieren. Und wir als Nachfolger Jesu sollten deshalb genau schauen, was Jesus getan hat. Denn Jesu Auftrag ist unser Auftrag. Deshalb will ich ganz kurz mal ein bisschen mehr auf Jesus schauen. Was hat Jesus in seiner Zeit hier getan, damit wir wissen, was unsere Aufgabe als seine Nachfolger ist? Alle Menschen hier, wir alle leiden darunter, in dieser gefallenen Welt zu leben. Wir alle haben Wunden an unserem Herzen. Manche kämpfen damit, sich ständig mit anderen zu vergleichen und den Kürzeren zu ziehen. Andere setzen Masken auf und verstellen sich aus Menschenfurcht heraus. Manche haben Angst zu zeigen, wer sie wirklich sind und verrenken sich, um jemand zu sein, der sie gar nicht sind. Andere rennen ein Leben lang hinter Reichtum und Ruhm her, um dann zu merken, dass dies auch keine Erfüllung im Herzen bringt. Andere hängen sich mit ganzem Herzen an liebe Menschen, um dann von dieser geliebten Person verletzt zu werden. Und wieder andere versuchen sich von dem Leid, in dem sie sind, abzulenken mit irgendwas, was sie glücklich macht. Computerspiele, Fernseher schauen oder was auch immer. Und ganz oft diese Dinge, die uns am Anfang glücklich machen, führen uns Schritt für Schritt in die Abhängigkeit. Und damit schließlich zu Leid und Zerbruch. Das kann Alkohol sein, Drogen, Pornografie, viele Sachen gibt's. Wieder andere wurden als Kind missbraucht und kämpfen ein Leben lang mit den Konsequenzen davon. Die Wahrheit ist, wir sind alle nicht perfekt hier. Wir alle haben ein verwundetes Herz und tragen unser Päckchen. Und genau in diesen Zerbruch kommt Jesus mit seiner guten Botschaft rein. Seine Botschaft ist, der Geist des Herrn ruht auf mir, um den Armen, die ohne Hoffnung sind, wieder Hoffnung zu geben. Gute Nachrichten für die Hoffnungslosen. Es gibt Hoffnung. Der Geist des Herrn, das sagt Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir, um alle, die in Abhängigkeit, in Pornografie, Menschenfurcht, Gier, Egoismus gefangen sind, frei zu machen davon. Alle, die sich verrenken, Masken tragen, nur um ein bisschen Anerkennung und Liebe von anderen Menschen zu kommen, die will ich frei machen und ihnen helfen, sie selbst zu sein. Der Geist des Herrn ruht auf mir, um alle, die blind sind und die Wahrheit gar nicht mehr erkennen, wieder sehen zu machen. Allen, die verloren sind in einem Netz von Lügen und nicht mehr wissen, wo es lang geht und was wahr ist. Jesus ist gekommen, um alle die, die unterdrückt sind, zu befreien. Von niedrigem Selbstwertgefühl, von dem ständigen Vergleichen mit anderen Menschen und dem, was andere über einen sagen, von der Gier nach Dingen. Und das will Jesus heute tun, und das war ja das, was er genau damals getan hat. Ja? Jesus ist rumgegangen und ist zu den Außenseitern gegangen. Er hat Zeit mit den Geringen verbracht. Er hat denen Hoffnung gegeben, die hoffnungslos waren. Ja, denn der Mann, der nackt durch die Gegend gerannt ist, weil er verrückt war vor lauter Dämonen und den jeder gehasst hat, da ist er hingegangen und er hat die Gefangenschaft dieses Mannes beendet und ihn wiederhergestellt. Und sofort wurde dieser Mann zu einem Wegbereiter für Jesus. Der Zöllner Zachäus wurde auch von allen gehasst und da hat er bestimmt auch drunter gelitten. Er hat fürs Geld gelebt. Er war gefangen von der Gier nach Geld. Jesus kommt in sein Leben. Ein Abend mit Jesus verändert das Leben dieses Zöllners. Er wird frei von der Gier nach Geld. Er hört auf, krumme Dinger zu machen und teilt seinen Besitz mit den Armen. Sein Leben bekommt neuen Sinn. Die Frau, die 12 Jahre unter Blutung litt, sie war 12 Jahre lang unrein, was damals dazu geführt hat, dass sie wahrscheinlich keinerlei soziale Kontakte hatte, weil mit der wollte niemand was zu tun haben. Dann wurde man nämlich auch unrein. Sie war eine vereinsamte Außenseiterin wahrscheinlich. 12 Jahre. Einsamkeit hat ihr Leben bestimmt. Kein Arzt konnte ihr helfen. Sie war hoffnungslos. Ihr Geld war weg. Das hatte sie den Ärzten gegeben. Aber eine Berührung mit Jesus und sie wird geheilt. Jesus heilt nicht nur ihren Körper. Er heilt noch viel mehr in ihr. Er nennt sie Tochter. Gibt ihr wieder Wert und fängt an, ihr Herz damit zu heilen. Die Frau am Brunnen, die schon so viele Ehemänner hatte. Sicher haben alle in der Stadt auf sie herabgeschaut, sie als Abschaum angesehen. Jesus kommt in ihr Leben und gebraucht sie, um Menschen in der ganzen Stadt zu sich zu ziehen. Er schaut nicht auf sie herab, sondern nimmt sich Zeit für sie. In einer Zeit, wo Frauen nichts wert waren. Gibt ihr Wert, liebt sie trotz ihrer Schuld. Und immer wieder macht Jesus. Was passiert? Jesus kommt in die Leben von Menschen und krempelt diese Leben um. Er vertreibt Dunkelheit und schenkt den Menschen wieder sein Licht, seine Liebe, seine Hoffnung. Er macht Menschen frei von Bindung, nimmt Scham weg und stellt Würde wieder her. Zerbrochene Leben werden geheilt. Er demonstriert ganz praktisch, was passiert, wenn Gottes Königreich anfängt, sich in dieser Welt auszubreiten. Und er sagt es auch von sich, er ist gekommen als Arzt für die Kranken. Er ist gekommen, um Sünder zu retten, um die verloren sind, zu finden. Jesus bedeutet, Gott ist Rettung. Denn Jesus ist gekommen, um seinen großen Wiederherstellungsplan zu beginnen. Er hat sein Leben gegeben, dass wir wieder mit dem König versöhnt werden können und als seine Untertanen das Königreich hier ausbauen können. Was bedeutet das nun für uns als seine Nachfolger? Wir haben eine schöne Stelle gefunden in 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20. Ich will das auch gerade mal lesen, wo das echt nochmal so ein bisschen anders gesagt ist, aber auch den Punkt auf den, wie auch immer, trifft. Da heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wenn wir eine echte Begegnung mit Jesus haben, dann verändert das unser Leben. Ein neues Leben beginnt, heißt es hier. Dann machen wir Jesus zum König unseres Lebens und wir leben nicht mehr für unsere eigenen Wünsche, sondern für seine Pläne, für seinen großen Rettungsplan. Sein Herzenswunsch wird unser Herzenswunsch, denn wir wollen ihm Freude machen. Kein religiöser Zwang. Das ist aus Liebe heraus. Und Jesus fängt dann an, uns zu verändern. Das geschieht gewöhnlich durch Buße. Buße bedeutet eine Richtungsänderung im Denken, aber auch im Tun. Wir räumen unser Leben auf. Wir ordnen alle unsere Lebensbereiche Jesus unter. Wir vergeben, statt an Schuld festzuhalten. Wir lieben andere mit der Liebe Jesu. Wir imitieren Jesus. Und so setzt er uns als seine Botschafter ein. Wie Artus die Ritter in sein Königreich ausgesandt hat, so sendet er uns in diese kaputte Welt als seine Botschafter, damit wir gehen und Gefangene befreien, Armen gute Nachrichten verkünden, Blinde wieder sehen machen und Unterdrückte freisetzen. Jesus nachfolgen bedeutet, ihn zu imitieren, seine Werke zu tun. Er will uns gebrauchen, um die Dunkelheit dieser Welt zu bekämpfen. Dafür sind wir gemacht. Wir sind Soldaten in einem Kampf zwischen Dunkelheit und Licht und wir haben das Vorrecht, auf der Siegerseite zu kämpfen. Wir sind seine Botschafter, wir sind seine Hände und Füße in dieser Welt. Amen.